Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Schließt damit auch ein Stück weit an. Wir haben ja die letzten Sonntage Apostelgeschichte, die Gründung der Gemeinde in Ephesus, mehrere Sonntage mit unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und nun hier ein Auszug aus dem Brief an diese Gemeinde, Epheser 6, 10 bis 18, beziehungsweise 17, ganz genau. Der Apostel Paulus schreibt: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Predigt habe ich überschrieben, in der Kraft Gottes die Mächte des Bösen überwinden. Liebe Geschwister, liebe Gäste, es ist heute ein besonderer Tag. Wer weiß es, was feiern wir heute? Richtig, das Reformationsfest, das freut mich, dass das doch einigermaßen gegenwärtig ist und von Halloween und ähnlichen Dingen mindestens bei uns noch nicht überlagert ist. Habe ich jetzt auch nicht ernsthaft erwartet. Wir feiern das Reformationsfest. Am 31. Oktober 1517 hat der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg seine 95 Thesen angeschlagen. Das ist ein späteres Bild natürlich. Eigentlich hatte Luther mit dem Anschlag dieser Thesen nur ein theologisches Lehrgespräch mit seinen Professorenkollegen herbeiführen wollen. Aber die Thesen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland und Luther wurde in den Kampf seines Lebens hineingezogen. Einen Kampf, den er selber nicht gesucht hatte, den er aber um Jesu und seines Wortes willen führen musste. Und ein Kampf, der ihn nicht mehr losließ, bis er rund 30 Jahre später die Augen auf dieser Erde geschlossen hat. Nächstes Jahr wollen wir, so Gott will und wir leben, über das Kernthema der Reformation nachdenken und wie aktuell dieses Thema bis heute ist. Heute wollen wir fragen, welche Kraft hat's denn möglich gemacht, dass dieses Werk der Reformation geschehen konnte? Dass trotz erbittertem Widerstand, trotz Hass und Krieg dieses Werk niemand aufhalten konnte. Nicht Papst, nicht Kaiser. Für diesen Kampf brauchte es die volle Waffenrüstung, die Gott seinen Leuten bereitstellt. Stellen wir uns die Notwendigkeit der rechten Waffenrüstung an einem Beispiel vor. Wir sehen eine mächtige Burg, sie ist von einer dicken Mauer umgeben, vor der Mauer ein tiefer Graben, Bogenschützen stehen bereits auf den Mauern und Türmen aufgereiht. Vor der Burg sehen wir zwei große Haufen Ritter auf herrlichen Pferden, Zurmsturm auf die Burg bereit. Wenn wir nun diese beiden Rittertrupps anschauen, dann fällt uns allerdings auf, dass sie recht unterschiedlich gekleidet sind. Bei den einen, da trägt jeder Ritter eine schwere Rüstung. Ein eiserner Helm schützt seinen Kopf. Sein Körper ist ebenfalls in massives Eisen oder ein Kettenhemd gekleidet. Arme und Beine sind mit Eisenplatten versehen. Seine Rüstung ist durch eiserne Stiefel und Handschuhe vervollständigt. Bei den Rittern der zweiten Gruppe sieht es ganz anders aus. Auch die sitzen auf einem Streitross wie der ersten. Doch das einzige Stück Metall, das er trägt, ist seine Zahnspange. Locker sitzt er auf dem Ross, die Baseballmütze verkehrt herum und lässig etwas nach hinten geschoben. Eine Sonnenbrille schützt ihn vor dem grellen Licht des Tages. Sein Oberkörper ist in ein bequemes Adidas-T-Shirt gehüllt. Außerdem trägt er kurze Hosen, Socken und ein paar aktuell angesagte Nike-Turnschuhe. Der Anführer dieser beiden Gruppen hebt das breite Schwert in seiner Rechten, er deutet auf die Burg und ruft: Wir werden diese Burg auf mein Signal hin erobern. In Ordnung, Kumpel, antwortet der Anführer der zweiten Gruppe und schiebt seine Baseballmütze sturmgerecht noch etwas weiter nach hinten. Die Frage, liebe Geschwister, zu welcher dieser beiden Gruppen möchten wir gehören? Das ist der Punkt dieses Beispiels. Der Ritter der ersten Gruppe sitzt zwar ziemlich eingezwängt in seiner Rüstung. Das Ding ist bleischwer, es ist eng, die Sonne scheint, er schwitzt und am Rücken kann er sich auch nicht kratzen. Der zweite dagegen hockt sichtlich bequem und entspannt und lässig auf seinem Pferd. Ist der nicht deutlich besser dran? Wir wissen, der Eindruck täuscht. Wären diese beiden Trupps zum Badeurlaub unterwegs, dann würden wir gerne mit dem zweiten tauschen. Aber nicht im Augenblick vor dem Sturm auf eine feindliche Festung. Da sieht der mit seinen Turnschuhen und T-Shirt ziemlich bald ganz schlecht aus. Und liebe Geschwister, diese Situation, das ist im Grunde genommen unsere Situation. Wir leben im geistlichen Kampf, den wir nur in der vollen Rüstung bestehen können. Und deshalb heißt der erste Punkt der Predigt: in der vollen Waffenrüstung, in der Macht seiner Stärke. Ohne volle geistliche Rüstung hätte Luther seine 95 Thesen wahrscheinlich nie an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen. Auch wenn er nicht ahnen konnte, was daraus wird. Aber dass das ein Stich ins Wespennest ist, das war ihm klar. Und ganz gewiss wäre er spätestens vor Worms wieder umgekehrt. Wir sehen hier einen Stich, Luther in der Mitte auf dem Wagen, auf dem Weg nach Worms vor den Toren der Stadt. Luther aber ist bestens gerüstet mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und so kann er vor den Toren von Worms angesichts aller tödlichen Gefahren, die auf ihn warten, sagen: Und wenn in Worms so viele Teufel wären als Ziegel auf den Dächern, so müsste ich doch hinein. Er weiß ganz genau, welche Gefahren auf ihn warten. Er weiß ganz genau, dass das Gewehr des freien Geleits keinen Pfifferling wert ist. Das hat die Kirche wiederholt unter Beweis gestellt. Aber im Vertrauen auf die ganze Waffenrüstung Gottes, die ihn umgibt, die ihn schützt, weiß er und kann er sagen: Ich muss hinein und gehe auch. Nun schauen wir am Reformationsfest gerne zurück. Wir freuen uns über den mutigen Martin Luther, den Gott unserem deutschen Volk geschenkt hat. Wir staunen über seine Kühnheit, aber wir wagen kaum darüber nachzudenken, was wir denn mit Martin Luther zu tun haben, außer dass wir uns stolz die Erben der Reformation nennen dürfen. Liebe Geschwister, deshalb die Frage: Was haben wir mit Martin Luther gemeinsam? Was haben wir mit Martin Luther gemeinsam? Fast reflexhaft dürfte bei vielen, wenn nicht den meisten, die Antwort kommen: Ich bin kein Martin Luther. Das heißt, wir gehen fast reflexhaft bei dieser Frage in volle Deckung. Es soll ja bloß keiner auf die Idee kommen, von mir eine geistliche Gradlinigkeit und einen solchen Glaubensmut zu erwarten, wie wir ihn bei Martin Luther sehen. Ich bin kein Martin Luther. Wir dürfen aber im Blick auf Martin Luther nicht den Fehler begehen, den man in Deutschland üblicherweise begeht im Blick auf den Holocaust. Es ist bei uns ja politisch korrekt und fast schon strafbar, wenn man es nicht tut, nämlich dass man den Holocaust für einmalig erklärt. Was tut man damit? Man nimmt im letzten Grunde allem übrigen Leid, allem übrigen Elend und Völkermord in der Geschichte der Menschheit seinen letzten Schrecken. Denn so schlimm wie der Holocaust kann es ja nie wieder sein. Ich will den Holocaust ganz gewiss nicht verharmlosen. Aber man verharmlost mit dieser Einmaligstellung im Grunde alles andere. Was war denn das, was Saddam Hussein im Irak getan hat? Was war das, was wir selber im Balkan erlebt haben mit Milosevic? War das nicht im Prinzip weniger schlimm, was erleben wir heute mit den hunderttausendfachen, millionenfachen Gräueln der Abtreibung? Ist das alles wirklich viel weniger schlimm? Wer Martin Luther auf diese Weise für einzigartig erklärt, der nimmt sich selber den Mut und liefert gleich die Entschuldigung dafür mit und sagt, Martin Luther war einzigartig, so mutig bin ich nicht, muss ich nicht sein, sonst wäre Luther ja nicht mehr einzigartig. Gewiss war Luther so einmalig, wie jeder Mensch auf dieser Welt ein einzigartiges Original Gottes ist. Aber was Luther getan hat, das hat er nicht getan aufgrund seiner Einzigartigkeit. Das hat er getan, weil er mit der vollen Waffenrüstung Gottes ausgerüstet war. Und die, liebe Geschwister, steht jedem von uns in vollem Umfang zur Verfügung, wenn wir denn Kinder Gottes sind, wenn wir das Heil in Jesus Christus angenommen haben, wenn wir zu ihm gehören. Und jeder von uns soll sie anlegen, ganz. Und jeder von uns soll an dem Platz, an den Gott ihn hingestellt hat, ebenso mutig stehen und für die Sache des Evangeliums eintreten, wie Martin Luther das auch getan hat. Wir schauen am Reformationsfest nicht auf den großen Wundermann Martin Luther. Wir schauen auf den großen Wundertäter Jesus, der das arme, oft verzagte und niedergeschlagene Mönchlein Martin Luther als so ein gewaltiges Werkzeug gebrauchen konnte. Und auch uns will Gott gebrauchen. Deshalb feiern wir das Reformationsfest nicht recht, wenn wir es vornehmlich als einen Erinnerungstag feiern an das, was der Herr vor mittlerweile fast 500 Jahren getan hat, sondern wenn wir es als einen Verpflichtungstag feiern, dass der Herr uns ebenso wie Martin Luther in die Pflicht der ganzen und ungeteilten Nachfolge ruft und stellt. In der Nachfolge, in der ganzen Waffenrüstung Gottes. Auch uns führt er in dieser Nachfolge in geistliche Herausforderungen, manchmal in Kampf und Gefahr. Jesus denkt gar nicht daran, seine Leute in einem sicheren Bunker einzusperren, damit ihnen nichts geschehen kann. Er setzt uns mitten unter die feindlichen Mächte und rüstet uns mit allem aus, was wir brauchen, um gegen diese feindlichen Mächte siegreich bestehen zu können. Bevor wir uns die ganze Waffenrüstung anschauen, stellen wir noch die Frage, gegen wen geht der Kampf? Das ist der zweite kurze Punkt der Predigt. Nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewaltige, gegen Mächte, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Also überall dort, wo das Licht des Evangeliums noch nicht angenommen wurde, dort sind die Mächte Satans. Der Kampf mit diesen Mächten ist kein Spiel. Diese Mächte haben es in sich. Es sind wirkliche Mächte. Den Kampf mit diesen Mächten können wir Menschen nicht gewinnen. Es sind böse Geister in den Himmeln, Fürsten und Herrscher. Es sind Mächte, die uns Menschen an Macht weit überlegen sind. Um in diesem Kampf bestehen zu können, brauchen wir deshalb die Kraft der Stärke Gottes. Wir sind ganz und gar auf Gottes Macht angewiesen. Und deshalb mahnt Vers 10 gleich zum Einstieg: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus sagt nicht, krempelt die Ärmel hoch, trainiert fleißig. Er sagt, seid stark in dem Herrn. und in der Macht seiner Stärke. Nur so konnte Martin Luther vor Kaiser und Kirche treten und bestehen, im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und deshalb hören wir in Vers 13 nochmal die Mahnung: ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. Wann ist der böse Tag? Der ist eigentlich jeden Tag. Der ist jeden Augenblick, an dem uns die Mächte der Finsternis zur Sünde, zum Ungehorsam, zum Glaubenszweifel, zum Rückzug bewegen, verführen, drängen wollen. Dann ist der böse Tag, der böse Augenblick, wo es gilt, das Feld zu behalten. Und liebe Geschwister, wir sind so gut ausgerüstet, dass wir das Feld behalten werden. Das ist unser Befehl und das ist auch unsere Verheißung. Es gilt ja immer wieder, liebe Geschwister, das ist das Großartige an den Befehlen Gottes. Die Befehle Gottes sind immer zugleich Verheißung. Immer wenn der Herr sagt, tu das, dann gibt er uns die Verheißung, dass wir es auch tun können. Dann gibt er uns die Zusage, dass er uns mit der Kraft ausrüstet, genau das zu tun, was er uns geheißen hat. Und wir haben die Zusage, ihr werdet das Feld behalten, wenn ihr in der vollen Waffenrüstung kämpft, die ich euch gegeben habe. Also nicht gegen Fleisch und Blut, liebe Geschwister, das heißt auch, und das ist immer wieder in allen Auseinandersetzungen ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, nicht Menschen sind unsere Feinde. Die, die uns als Feinde entgegentreten, sind ja in Wirklichkeit Verführte, die den listigen Anschlägen des Teufels auf den Leim gegangen sind. Sie sind Werkzeuge höherer Mächte, denen sie meist, ohne es zu wissen, dienen. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen gerichtet, sondern für Menschen. Unser Kampf geht darum, auch den Menschen, die uns das Leben schwer machen, nicht für Feinde zu halten und zu bekämpfen. Dann könnten wir nicht mehr Boten des Evangeliums für sie sein, wenn wir sie bekämpfen. Dann sind wir für sie Feinde. Aber gerade das ist ja der Auftrag, sie zu erreichen mit dem Evangelium. Ich habe jetzt hier mal so ein Bild, das ja der Paulus auch zugrunde legt. Wir sehen unten an den Füßen hat er seine Schuhe, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das ist der aktive Auftrag, den der Paulus hier benennt. Das heißt, dass wir jederzeit bereit sein sollen, den Menschen das Evangelium weiterzusagen, es ihnen in Liebe und Barmherzigkeit zu bezeugen, auch den Menschen, die uns vielleicht als Feinde gegenübertreten, damit sie gerettet werden aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts und des Friedens. Paulus greift mit seinen Bildern aufs Alte Testament, vor allem auf den Propheten Jesaja zurück, hier auf Jesaja 52,7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, das ist auch unser Auftrag. Die Liebe Gottes treibt uns zu den verlorenen Menschen. Zu Menschen, die in Unfrieden sind, weil sie gebunden sind von den Mächten der Finsternis. Mit diesen Mächten geraten wir dann zwangsläufig in Konflikt, aber wir werden siegen, denn wir tragen die ganze Waffenrüstung Gottes. Und die wollen wir uns nun im dritten Punkt der Predigt im Einzelnen noch ansehen. Also der dritte Punkt, ausgerüstet mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Paulus beginnt mit dem Gürtel. So steht nun umgürtet an den Lenden mit Wahrheit, beziehungsweise ich beginne mit dem Gürtel, weil der die grundsätzliche inhaltliche Dimension darstellt. Paulus beginnt auch mit dem Gürtel, genau, ich muss mich nur noch mal gerade vergewissern, damit ich euch nichts Falsches sage. Deshalb liegt die Bibel auf dem Pult, nicht nur damit sie hier gut aussieht, sondern damit sie auch tatsächlich verwendet wird. Also, auch der Paulus beginnt mit dem Gürtel. Die Wahrheit ist das Erste. Unser Kampf basiert darauf, dass alles, was uns Gottes Wort sagt, wahr ist. Wenn es nicht so wäre, stünden wir im geistlichen Kampf splitternackt da. Dann wären auch alle weiteren Ausrüstungsgegenstände nur Einbildung. Wenn das Wort von der Versöhnung in Christus nicht wahr ist, dann gibt es auch keinen Panzer der Gerechtigkeit. Dann gibt es keinen Helm des Heils. Dann ist das Schild des Glaubens nur eine Seifenblase. Dann ist das Schwert des Glaubens nur ein Strohhalm. Und das erleben wir, liebe Geschwister, in der ganzen theologischen Diskussion. Überall, wo das Wort nicht mehr wahrgenommen wird, für wahr gehalten, wo man nicht mehr auf der uneingeschränkten Wahrheit des Evangeliums steht, da sehen wir sofort, da haben die Leute geistlich nichts mehr in der Hand. Dann sind es nur noch theologische Schaumschlägereien. Alles geistliche Leben gründet auf der Wahrheit des Wortes Gottes. Für die Wahrheit hat Luther gekämpft. Die anderen haben im Wesentlichen für die Kirche gekämpft. Für ihre Macht, für ihre Position, fürs Geld, für was auch immer. Luther hat für die Wahrheit gekämpft. Das ist bis heute wichtig. Wir kämpfen nicht für eine Institution. Wir kämpfen nicht um Macht. Wir kämpfen auch nicht für die Gemeinde in der Eichenau. Wir kämpfen für die Wahrheit. Den Gürtel der Wahrheit ließ sich Luther nicht aus den Händen reißen. Deshalb konnte er den Kampf führen und darin bestehen. Wobei auch wichtig ist zu sehen, wie Luther an der Wahrheit festgehalten hat. Er hat nicht gesagt, in Worms, vor dem Reichstag, vor Papst und Kaiser, das habe ich als Wahrheit erkannt und was ihr glaubt, das interessiert mich nicht. Er war bereit, diese Wahrheit kritisch zu überprüfen. Aber nur im Licht des Evangeliums. Luther war bereit zu widerrufen. Luther war bereit zu widerrufen, wenn er aus der Schrift widerlegt wird. Aber nur aus der Schrift, nicht aus menschlichen Traditionen und Überlieferungen, nur aus der Schrift. Auch für uns ist es immer wieder wichtig, unseren Glauben an der Schrift zu überprüfen und wenn nötig zu korrigieren. Zweitens zeigt uns der Gürtel der Wahrheit, nur ein kurzer Gedanke noch dazu, der Kampf, den wir führen, ist kein Kampf, in dem der Zweck die Mittel heiligt. Wir waren am Mittwoch in der Bibelstunde beim Thema Jakobus 5, Vers 12 war es, glaube ich, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit hat mit der Wahrheit unmittelbar zu tun. Alles, was von unserer Seite aus in diesem geistlichen Kampf geschieht, muss wahr und wahrhaftig sein. Nicht der Zweck heiligt die Mittel, sondern das wahrhaftige Reden und Leben. Zum Gürtel der Wahrheit kommen dann der Panzer der Gerechtigkeit und der Helm des Heils. Ich nehme diese beiden Ausrüstungsgegenstände zusammen. Auch hier bezieht sich Paulus wieder auf Jesaja, diesmal 59, Vers 17, heißt es von Gott selbst und seinem Messias, denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt. Der Panzer der Gerechtigkeit und der Helm des Heils schützen uns gegen alle Angriffe Satans. Der Teufel findet an uns nichts, was richten und verdammen kann. Liebe Geschwister, das ist der eigentliche Kern dieser beiden Ausrüstungsgegenstände. Wir sind gerecht. Es ist ja kein Kampf, in dem es handgreiflich zugeht. Es ist ein geistlicher Kampf. Und da ist es entscheidend, dass der Teufel keine Blöße an uns findet, wo er seine Pfeile abschießen und ins Ziel führen kann, um uns zu verletzen. Das versucht er ja. Das hat er auch bei Martin Luther versucht. Und Martin Luther musste auch gelegentlich gucken, dass er seinen Panzer der Gerechtigkeit fester umschnallt, weil da oder dort irgendein Band schon etwas lose geworden war und eine Blöße auftrat. Und wie macht's der Teufel? Er hält uns unsere Sünden vor Augen. Er sagt, so ein Kerl wie du, was sucht er auf der Seite des Herrn? Und dann trifft er uns. Wenn dann der Panzer der Gerechtigkeit nicht fest sitzt und schließt, und ich weiß ja, das stimmt, ich bin ein Sünder, aber in Jesus bin ich gerechtfertigt. Ein solcher Panzer gibt einen festen Schutz. Und wer den hat, fest angeschnallt, festgezogen, der kann nicht fallen, denn wir sind schon gerettet zum ewigen Leben durch die Gerechtigkeit, die Jesus für uns vollbracht hat. Der Helm des römischen Soldaten schützt gegen die Schwerthiebe des Gegners. Und weil wir den Helm des Heils, der Erlösung in Jesus tragen, muss jeder Hieb Satans wirkungslos an diesem Helm abprallen. Mir war das auch wichtig im Blick auf Menschen. Ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die sich in ihrem Leben mit dämonischen Mächten eingelassen haben. Und auch wenn solche Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann kann es sein und ist häufig sogar der Fall, dass der Teufel sie weiter bedrängt. Er will sie nicht loslassen. Er beansprucht sie immer noch als seinen Besitz, obwohl sie längst zu Jesus gehören. Solche Menschen spüren die Gegenwart Satans in ihrem Leben oft noch weiter, geradezu körperlich, weil der Teufel sie nicht loslassen will. Auch für solche Menschen ist es wichtig. Sie dürfen wissen, der Teufel brüllt nur noch. Er kann sie nicht mehr verschlingen. Denn sie sind geborgen unter dem Helm des Heils, geschützt im Panzer der Gerechtigkeit. Ein ganz wichtiger Teil der Verteidigung ist schließlich der Schild. Für Gottes Kinder ist es der Schild des Glaubens, Vers 16. Wir sehen recht schön hier auf dieser Zeichnung, der Langschild des römischen Soldaten, das ist ein recht großes Teil, etwa 1,2 Meter hoch, 80 Zentimeter breit. Dahinter kann der Mann, wenn er sich klein macht, mehr oder weniger voll in Deckung gehen. Und wenn wir dann noch in Rechnung stellen, dass die früher ein gutes Stück kleiner waren in der Regel als wir heute, dann können wir es uns noch besser vorstellen. Also Friedrich der Große hätte trotz seines klangvollen Namens hinter diesen Schild gepasst, der hätte noch nicht mal sich furchtbar viel kleiner machen müssen, als er war. Wer auf der Burg Hohenzollern mal sein Hemdchen gesehen hat. Mit diesem Schild des Glaubens nehmen wir volle Deckung hinter Jesus. Psalm 33, Vers 20 sagt, der Herr ist unsere Hilfe und Schild. Und Psalm 18, 31, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gott selber ist unser Schild. Wir trauen uns nicht zu in diesem Kampf, dass wir die Anfechtungen und Angriffe durchstehen. Wir trauen uns nicht zu, dass wir die Schwierigkeiten in den Griff bekommen und die Herausforderungen meistern. Aber wir trauen es Jesus zu. Er kann es tun und er wird es tun. Das zu wissen, daran festzuhalten, das ist der Schild des Glaubens. Der Schild allerdings schützt nur, wenn er nah am Körper ist. Wenn er 3 Meter entfernt in der Ecke steht, hilft er wenig. Es kann auch geistlich passieren, dass wir uns von Jesus weggelebt haben. Durch unvergebene Schuld, durch Beharren im Ungehorsam, und vieles mehr rücken wir von Jesus ab. Und das macht uns im Kampf verwundbar. Deshalb sagt Paulus, greift den Schild des Glaubens. Und niemand von uns hat einen 3 Meter langen Arm. Wir müssen also hin zu Jesus. Paulus sagt, zieh ihn nah an den Körper heran, halt ihn fest. Den Schild des Glaubens hat nur der fest in der Hand, der im festen Vertrauen, der in der täglichen Gemeinschaft mit Jesus lebt. Und dann kommen wir schließlich noch zum letzten, zum Schwert des Geistes, dem Wort Gottes. Interessanterweise ist das in der ganzen Ausrüstung, was fällt uns daran auf, wenn wir diese Ausrüstung anschauen, die einzige Angriffswaffe, ganz genau. Und auch nur zum Teil, denn auch ein Schwert ist dazu da, um zum einen die Schläge des Feindes abzuwehren, also auch wiederum zum Teil Verteidigung, aber zugleich tatsächlich die einzige Waffe, die in der Lage ist, auch einen Angriff zu führen. Alles andere ist nur Schutzverteidigung. Und diese Angriffswaffe ist das Wort Gottes. Wir sehen übrigens, wie eng der Gürtel und das Schwert zusammenhängen. Interessanterweise auch am Bild der Rüstung, inwieweit? Ganz genau. Das Schwert wird am Gürtel festgemacht. Das Schwert des Wortes Gottes und der Gürtel der Wahrheit sind untrennbar. Christen haben kein anderes Mittel anzugreifen als das Wort Gottes. Es war immer wieder ein Irrtum in der Kirchengeschichte, dass man gemeint hat, man könne das Reich Gottes mit weltlichen Instrumenten bauen und erzwingen. Christen haben keine polizeilichen und militärischen Machtmittel. Und immer wenn sich die Kirche solcher Machtmittel bedient hat, um ihre Sache voranzutreiben, dann hat sie eben ihre Sache vorangetrieben, die Sache der Kirche, aber nicht die Sache des Herrn. Und dass die geistlichen Kämpfe in der Geschichte der Christenheit so oft in die Hosen gegangen sind und gehen bis zum heutigen Tag, das liegt zum einen am Ungehorsam und zum anderen daran, dass mit menschlichen Waffen gekämpft wurde und nicht mit der Waffenrüstung Gottes. Es ist hochinteressant, ich habe mal gelesen von der Geschichte der Hugenotten, die in Frankreich ja aufs Unsäglichste verfolgt wurden. Menschlich gesprochen war es verständlich, irgendwann einmal war der Leidensdruck so groß, dass sie zu den Waffen gegriffen haben. Und in dem Augenblick, in dem sie nicht mehr nur das Schwert des Wortes Gottes, sondern das Schwert aus Stahl und Eisen in die Hand genommen haben, ist ihre Sache den Bach runtergegangen, haben die Feinde überwunden. Bis zu dem Tag, wo sie sich nur aufs Wort begrenzt haben, haben sie unzählige Opfer erlitten, es sind Tausende ums Leben gekommen, aber ihre Sache ging nicht unter. Die Gemeinde Jesu darf sich auch, egal wie groß die Not auch sei, nie dazu bringen lassen, eine andere Waffe in die Hand zu nehmen als das Wort. Und das Wort ist genug. Denn, liebe Geschwister, das Wort ist die mächtigste Waffe der Welt. Durchs Wort hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Und Jesus selber ist ja nichts anderes als das Fleisch gewordene Wort Gottes. Das Wort Gottes ist, das alles wirken kann und alles wirken wird, was Gott will. Die großartige Verheißung Jesaja 55, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird tun, wozu ich es sende. Es wird, nicht es kann, höchstwahrscheinlich, es wird. Es wird alles wirken, was Gott will, und anderes als Gott will, können wir doch auch nicht wollen. Um mit dem Wort Gottes zu kämpfen, müssen wir es kennen. Wir müssen lernen, recht damit umzugehen. Ein kampftüchtiger Soldat wurde ein Römer nicht dadurch, dass man ihm ein Schwert in die Hand gedrückt hat. Der musste jetzt anfangen, hart damit zu trainieren, dass er geübt wurde im Umgang mit dieser Waffe. Wenn wir kampftüchtige Streiter Christi werden wollen, dann müssen wir den Umgang mit dem Wort Gottes üben. Dann müssen wir regelmäßig, möglichst täglich darin lesen. Dann müssen wir es durchdenken und verinnerlichen. Und dann dürfen wir allerdings auch wissen und fröhlich und getrost sein, wir sind mit allem reichlich ausgerüstet. Wir brauchen den Kampf mit den Mächten der Finsternis nicht zu scheuen. Wir brauchen uns nicht zu scheuen, die Aufgaben, die Herausforderungen, in die uns der Herr gestellt hat, auch als Gemeinde in der Eichenau im Jahr 2010 oder 2011 und wie lange der Herr unsere Gemeinde noch bestehen lassen will. Wir brauchen diese Herausforderungen nicht zu scheuen. Wir dürfen beten, dass Gott einen geistlichen Neubeginn, einen neuen Aufbruch schenkt und uns dabei gebraucht. Und wir können in der gleichen Gradlinigkeit und Unerschrockenheit in der Nachfolge Jesu stehen, wie auch Martin Luther. Denn wie er können auch wir die ganze Waffenrüstung Gottes haben durch den Heiligen Geist. Und das sollen wir. Amen.